Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Noch einmal herzlich willkommen zu Alle Kinder fertig los. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Wir haben es vor Weihnachten probiert. Jetzt klappt es. Thomas Schätz ist Motorpädagoge und Psychomotoriker und arbeitet seit vielen, vielen Jahren mit Kindern, Eltern und Pädagoginnen rund um das Thema Entwicklungsförderung durch Bewegung. Wir sprechen heute darüber, warum Bewegung viel mehr ist als sich auspowern, nämlich ein Schlüssel für Sprache, Denken, Gefühle und soziales Miteinander. Lieber Thomas, schön, dass du heute da bist.
Herzlich willkommen, Sophia, und danke für die Einladung.
Na, natürlich gerne. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Ich habe 2005 bei dir einen Motorpädagogikkurs gemacht. Damals war ich noch voller Staunen. Inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Ich bestaune dich immer noch, weil wir ja zusammen auch die Fortbildung machen für die Bewegungscoaches im Rahmen der täglichen Bewegungseinheit. Das ist die BIF. Die Bewegungsintensivfortbildung für diese Menschen, die dann noch einmal besser ausgerüstet in die Kindergärten und Volksschulen und anderen Schulen gehen. Und da sind wir quasi Co-Referenten. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du sonst so machst?
Ja, gerne. Also ich freue mich auch total, Sophia, dass wir uns jetzt hier auch treffen und dass wir uns vor allem auch schon so viele Jahre kennen. Und das vereint uns ja auch, dass wir uns immer wieder auf kreative und lebendige Art und Weise fragen und uns austauschen, was können wir noch machen, damit Kinder zu mehr Bewegung, vor allem auch im institutionellen Alter kommen. Aber zu deiner Frage, zu meiner Person. Meine Bewegungssozialisation ist auch der Sport, so wie bei dir. Also ich war als Jugendlicher, bin ich dem Basketball verfallen. Es war damals die Zeit von Michael Jordan und wir waren kleine, junge Kids und haben fasziniert den großen Spielern zugeschaut. Ich war da wirklich Jahre, Jahrzehnte diesem Sport verhaftet und viele Zeit in der Halle. Und das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe dann begonnen, Sport zu studieren und dann hat es mich in die Pädagogik verschlagen. Und es ist wirklich jetzt 30 Jahre her, die Psychomotorik damals kennengelernt und mir ist wirklich ein bisschen, sind so die Augen geöffnet worden, was kann Bewegung noch sein? Ja? Also einerseits komme ich aus diesem leistungsorientierten Blick auf Bewegung, ja. Aber Bewegung kann auch ein Medium sein, wo es ganz stark um einen individuellen Zugang geht, um einen lustvollen, um einen freudvollen, um einen lebendigen und vor allem auch um einen kreativen Teil, der eben ganz stark auch mit der Entwicklung zusammenhängt. Ja. Und das ist so quasi seit 30 Jahren eine Frage oder ein Anliegen meinerseits, dass Bewegung viel stärker auch unter diesem entwicklungsbegleitenden oder entwicklungsfördernden Ansatz auch betrachtet wird. Und da sind wir beide auch ja, schon seit vielen Jahren gemeinsam auch immer wieder unterwegs, um hier auch vor allem in der Institution Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir stehen auch noch im Turnsaal, also ich stehe auch im Turnsaal, so wie du. Ich erlebe es also hautnah. Die Kinder, die Kolleginnen, die Lehrerinnen, die Lehrer sehe auch wirklich fast täglich, wie das auf die Kinder wirkt. Und die Frage, wie wirkt das, ist eine ganz bedeutsame in der Psychomotorik.
Auf das kommen wir dann eh noch genauer zu sprechen. Ich darf vielleicht auch noch erzählen, dass du inzwischen schon Großvater bist und deine Enkelkinder auch, glaube ich, soweit ich das gesehen habe. Also ich bin ja auch manchmal bei dir zu Hause auch sehr motopädagogisch am Nachmittag betreust. Also auch sehr frei, sehr viel Experimentelles. Also das ist immer sehr spannend, was du da alles hast und was die Kinder auch verwenden dürfen. Und du bist ja auch Kindergartenpädagoge. Das hast du, glaube ich, auch ein paar Jahre gemacht. Weißt du, wie viele Jahre warst du tatsächlich in der Praxis als Kindergartenpädagoge?
Ja, ich war 10 Jahre bei
Oh, wow, okay.
Wien. Also in Wien war das der große Träger, und habe dort in einem großen Kindergarten gearbeitet und habe wirklich alle Gruppenformen so quasi durchlaufen. Also ich habe einige Jahre mit den ganz jungen Kindern gearbeitet, unter 3 Jahren, dann mit einer klassischen Kindergartenregelgruppe, aber auch mit den Kindern im Hort. Das waren die Kinder damals, die aus der Schule, also nach der Schule,
Ja, das gibt's ja immer noch,
genau, das
diese
gibt es
Form.
immer noch und wird heute aber sehr stark in die Nachmittagsbetreuung übergeleitet. Also ich war 10 Jahre in einem Regelkindergarten in Wien
Okay.
als junger Kindergartenpädagoge, heute würde man sagen Elementarpädagoge,
Ja.
unterwegs. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich damals. Ja.
Und wahrscheinlich warst du auch ein Highlight, weil so viele Männer gibt es in dem Bereich ja nicht, die, also zumindest damals nicht, gab es noch nicht so viele Männer, die sich in den Bereich eingebracht haben. Und deswegen warst du sicher auch, weil du ja so groß bist, auch ein Erlebnis für die Kleinen.
Ja, also da könnten wir, glaube ich, eine eigene Sendung machen, zur Frage der männlichen Betreuungs- und Bezugspersonen in der Institution. Aber das stimmt, dass ich so quasi aufgrund meiner körperlichen Größe, das einerseits hat es mich zum Basketball verschlagen,
Ja.
auf der anderen Seite war das schon für die Kinder, also ich habe es in ihren Augen gesehen, ein Staunen, aber das verfliegt nach kurzer Zeit, zumal wir ja auch gerade mit den jungen Kindern sehr viel am Boden
Ja, genau.
unterwegs waren, gearbeitet haben. Und über das Medium Bewegung kommen wir, oder ich habe es so erlebt, kommen wir ja ganz schnell in einen guten Kontakt mit den Kindern, in einen freudvollen Kontakt. Und da sind dann Fragen von Körpergröße, Geschlecht oder sonstigen Attributen nebensächlich. Du kennst das ja.
Ja. Bevor wir so richtig eintauchen in die Materie, würde ich dich gern bitten, es gibt ja die Begriffe Motopädagogik und Psychomotorik. Ist das das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Weil es gibt vielleicht ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich da nicht so gut auskennen. Also kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, bitte?
Also wenn wir von Psychomotorik sprechen, das ist so quasi geschichtlich der ältere Begriff und auch so quasi der aktuell gängigere Begriff und wird in Europa überwiegend verwendet. Ja. Grundsätzlich drückt der Begriff Psychomotorik, wenn wir diese beiden Wortstämme anschauen von Psyche und Motorik, er drückt diese Wechselwirkung, in der Fachsprache sagen wir bidirektionale Wechselwirkung zwischen körperlich-motorischen und geistig-seelischen Prozessen aus. Das ist eine Wechselwirkung, die Psychomotorik nicht alleine für sich hat, sondern das ist eigentlich Jahrtausende alte bekannt, dass die Psyche auf die Bewegung, auf die Haltung wirkt. Und ganz neueste Forschungen belegen ja, dass auch Bewegung, wenn wir uns strecken, wenn wir die Mimik verändern, dass das auch auf die Psyche wirkt. Also diese Wechselwirkung nimmt die Psychomotorik her und fragt sich, speziell auch in unserem Setting, wie können wir so quasi mit dieser Konzeptionierung, mit den Ideen, mit der Theorie die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Und dann gibt es diesen Begriff Motopädagogik, der ja auch wieder diese zwei Wortstämme hat, Motorik und Pädagogik. Das ist ein Begriff, der wird nur im deutschsprachigen Raum verwendet. Das muss man ein bisschen geschichtlich betrachten. Rund 1970 haben sie in Deutschland versucht, ein Wissenschaftsgebiet aufgrund der psychomotorischen Konzeptionierung zu gestalten. So wie Soziologie, Psychologie, Theologie wollten sie Motologie, Bewegungswissenschaft gründen. Es wurde auch auf mehreren Universitäten in Deutschland angeboten. Und wie jedes Wissenschaftsgebiet hat auch die Motologie Anwendungsfelder. Und in der Motologie waren es die Motopädagogik und die Mototherapie. Und deswegen gibt es den Begriff Motopädagogik im deutschsprachigen Raum. Und er drückt so quasi, man könnte es übersetzen mit psychomotorischer Erziehung. Also wo die Psychomotorik für den Entwicklungsprozess, für den Begleitungsprozess und den Erziehungsprozess angewendet wird. Und ein geschichtlicher Blick ist, in den 90er Jahren hat eine Sonderschullehrerin in Wien hat die Motorpädagogik, sie war so fasziniert, dass sie so quasi begonnen hat, das für Lehrerinnen, damalige Kindergartenpädagoginnen anzubieten, mit Unterstützung von deutschen Kolleginnen und Kollegen. Und sie war eher dem Begriff Motopädagogik zugewendet, weil sie hat ein bisschen Sorge gehabt, dass der Begriff Psychomotorik, vor allem im Volksschulbereich für die Eltern damals, in den 90er Jahren, vielleicht nicht gleich verständlich ist oder ein bisschen Sorge oder vielleicht auch Angst verbreitet, warum wird da bei meinem Kind oder bei den Kindern mit Psyche, mit Psychomotorik gearbeitet. Deswegen ist es in Österreich diese Situation, dass wir beide Begriffe haben. Aber wenn wir von Motopädagogik sprechen, sprechen wir immer von psychomotorischer Entwicklungsbegleitung.
Okay. Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ja. Jetzt kenne ich mich auch endlich aus.
Jetzt ist es nicht mehr lange.
Ja, jetzt wenn wir dann zu einer Frage kommen, du hast ja auch ein Buch, Bücher geschrieben und Artikel verfasst und du sagst unter anderem auch in diesen Schriftwerken, Kinder brauchen Bewegung, um sich gesund zu entwickeln. Warum ist Bewegung nicht nur körperlich, sondern auch für Sprache, Denken und Gefühle so wichtig?
Ja. Also wenn wir uns Entwicklung anschauen, dann und der Begriff Entwicklung, wenn wir den Wortursprung hernehmen, dann hängt das zusammen mit Entfalten, Entfaltung und Ausrollen. Ja, also Entwicklung ist immer ein aktiver Prozess. Ja, das heißt, Entwicklung ohne Bewegung geht nicht. Ja, also auch wenn wir entwickeln, etwas auswickeln, ist das immer mit Bewegung verknüpft. Und so ist es sowohl in der Biologie, also wenn sich das Samenkorn und die Blütenblätter entfalten, entwickeln, ja, drückt das sehr gut den Reifungsprozess aus. Und bei uns Menschen, bei uns Kindern ist das grundsätzlich genauso. Ja. Und deswegen ist Bewegung das zentrale Medium für den Entwicklungsprozess, für einen positiven Entwicklungsprozess. Ja. Und insofern.
Vielleicht kann ich dich da kurz unterbrechen, weil ich war heute in einer Schule und da war eine Vorschulklasse drinnen und sehr lebendig. Die haben mich aber so gut, also kaum verstanden. Also sie haben sich mit dem Zuhören schwer getan und sie haben sich auch mit der deutschen Sprache schwer getan. Und wenn du jetzt so quasi so auch mir oder auch anderen, die mit Kindern in dem Alter arbeiten, gleich so einen Kurztipp oder einen Tipp geben könntest, wie kann ich diese Kinder doch auch faszinieren und wie kann ich sie auch noch mal mehr an Bord holen? Oder ist das, was ich dort angeboten habe, vielleicht einfach für diese Altersstufe noch nicht ganz also altersgerecht? Ist es mehr, dass man doch mehr den spielerischen Weg sucht, als sie in irgendwelche Dinge in einen Ordnungsrahmen zu pressen, wo es noch nicht so funktioniert?
Ja. Also ich kenne die Situationen auch. Also ich bin ja auch immer wieder in den Kindergärten unterwegs und da haben wir auch immer wieder Gruppen, wo Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sind oder auch Kinder, die ganz wenig oder auch gar kein Wort Deutsch verstehen. Und da haben ja wir mit dem Medium Bewegung grundsätzlich einen Riesenvorteil. Ja? Weil, wie schon gesagt, ist Bewegung so ein bedeutsamer Entwicklungsmotor. Und meine Aufgabe als Bezugsperson, als Lehrerin, als Lehrer, als Elementarpädagogin, aus meiner Sicht ist dann, ich muss schauen, was interessiert die Kinder und wie kann ich mich dort einklinken mit den Angeboten, die ich zur Verfügung stelle. In der Elementarpädagogik sagen wir, Entwicklung ist ein sogenannter ko-konstruktiver Prozess. Das heißt, sowohl die Kinder als auch ich in Bezug auf die Begleitung, wir sind beide verantwortlich, dass wir einen Entwicklungsraum schaffen, wo sich das Kind bestmöglichst entwickeln kann. Und das wird manchmal vergessen, dass auch die Kinder ganz intuitiv und selbstverständlich an ihrem Entwicklungsprozess mitmachen, unter Anführungszeichen, ja, wollen. Ja? Und das ist die große Frage, welche Angebote können wir zur Verfügung stellen, dass diese Kinder, du hast das jetzt so erwähnt, dass sie dass sie die deutsche Sprache nicht verstehen, dass sie in eine lustvolle, freudvolle Bewegung gehen und kommen können. Und da fällt mir ganz praktisch immer wieder etwas ein, zum Beispiel die Arbeit mit den Bällen. Der Ball als Bewegungsgerät ist so einladend, ja. Und das ist natürlich ein Unterschied. Darf ich frei mit dem Ball spielen? Kann ich einer eigenen Fragestellung nachgehen? Oder muss ich eine Übung machen? Ja?
Ja.
Wir in der Psychomotorik, wir schauen eben ganz stark, dass die Kinder auch einen Freiraum, wir nennen das immer einen Möglichkeitsraum bekommen, wo sie ihren eigenen Ideen nachgehen oder wo sie kleine Aufgaben von uns, die sie adäquat auch bewältigen können, gestellt bekommen.
Ja. Also das ist einfach für mich jetzt ein guter Hinweis, weil ich bin heute mit dem Thema Raufen und Rangeln in der Schule gewesen und das war auch der Wunsch der Lehrerin. Und es war einfach so, dass das ganz schwierig war, weil die Kinder dadurch, dass sie mich nicht verstanden haben, bin zwar inzwischen eh so mit Handzeichen und allem drum und dran, fehlt dann ein bisschen das Regelverständnis oder auch sie verstehen gar nicht, was ich will. Und ich glaube, es war für dieses Alter oder vielleicht auch für diese Kinder heute einfach noch zu sehr in einem Ordnungsrahmen. Ich glaube, wir haben es dann eh auch verändert. Wir haben dann Spiele gespielt, dann ist es wieder gegangen. Aber am Anfang war es ein bisschen schwierig. Aber jetzt, das nehme ich mir noch einmal mehr zu Herzen, wenn ich mit so jungen Kindern wieder arbeite, was ja bei mir nicht so oft der Fall ist, werde ich einfach genauer hinschauen und was genau an dem Tag für sie passt, weil ich habe ja auch noch andere Dinge zur Verfügung.
Ja, du hast das ja jetzt so schön beschrieben, gell? Es ist so quasi auch ein Wunsch der Lehrkräfte gewesen, dass du dieses Thema aufgreifst. Und das ist ja, ich kenne das ja auch aus den Schulklassen. Ich arbeite ja auch mit Klassen, in Klassenstärke mit den Kindern. Steckt natürlich auch der Wunsch der Lehrerinnen oder des Lehrers dahinter. Ja? Und wir fragen uns eben immer ganz stark, was ist das Bedürfnis, auch das Entwicklungsbedürfnis der Kinder? Ja.
Ja.
Und da sind wir dann natürlich oft konfrontiert mit den Wünschen der Eltern oder mit den Wünschen der Lehrerinnen, weil die natürlich auch wieder andere Wünsche haben. Ja,
ja. Auch andere Bedürfnisse.
Ja.
Ja. Wenn wir uns jetzt mal so den Familien zuwenden und dem Alltag dort, also im Alltag vieler Familien ist Bewegung recht knapp. Kinder sitzen viel, ob in der Schule oder zu Hause und leider halt immer mehr auch vor dem Bildschirm. Also wir haben teilweise Durchschnittszeiten in der Volksschule von 4 bis 5 Stunden pro Tag. Und was ist denn aus deiner Sicht, was passiert denn, wenn Kinder sich zu wenig bewegen und sich einfach eher wie wir viel sitzen? Was passiert da einfach auch so in ihrer Entwicklung oder was wird versäumt vielleicht auch?
Also das ist eine wirklich eine fast jahrhundertealte Frage. Immanuel Kant hat schon gesagt, alles was in den Kopf will, muss durch die Hand. Ja. Er hat es schon so schön beschrieben, alles was wir verstehen wollen, alles was wir lernen wollen, müssen wir, er hat es halt auf die Hand bezogen, aber die Hand als Synonym für Leiblichkeit, für körperliche Erfahrungen und das geht über Bewegung. Ja? Also diese Wechselwirkung zwischen Bewegung und kognitiven Prozessen, die ist, glaube ich, sehr gut erforscht. Ja? Also mit Jean Piaget in den 60er Jahren hat das begonnen. Die Neurobiologen belegen uns das mit ihren bildgebenden Verfahren. Diese Bedeutung der Wechselwirkung von Bewegungserfahrungen und kognitiven Prozessen. Ja? Also das ist belegt. Ja? Und dort geht es hin, sowohl in der Institution, ja, da gibt es viele sehr gute Beispiele. Es gibt die bewegten Klassen, es gibt das bewegte Lernen, es gibt die bewegte Pause. Man muss ein bisschen aufpassen, wann ist es mehr ein Schlagwort und wo wird es wirklich gelebt. Also ich kenne viele Schulen, viele Kolleginnen, die das gut leben, ja, wo die Kinder Aufgaben, Lerninhalte in Bewegung sicher arbeiten. Sie dürfen auf dem Gang arbeiten, sie dürfen am Boden arbeiten. Es gibt einen Schaukelsessel, es gibt vielleicht eine Kuschelecke, wo sie sich hinlegen können. Ja? Also wo das in kleinen Momenten verknüpft wird. Ja? Und da ist die Elementarpädagogik, um den Wechsel noch einmal in den Kindergarten herzustellen, ist die Elementarpädagogik von ihrer Grundkonzeption her ein bisschen im Vorteil, weil dort ist das wirklich schon etabliert, dass Kinder über Bewegung lernen. Also dort wird alles leiblich, sinnlich über das Erfahrungslernen sich angeeignet. Ja? Es ist ein bisschen eine schwierige Frage, gerade mit den Rahmenbedingungen, aber grundsätzlich ist das in der Elementarpädagogik und auch verstärkt im Volksschulbereich schon gegeben.
Also das heißt, du würdest auch Eltern, die zum Beispiel bei den Hausaufgaben, manchmal stößt man da an seine Grenzen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wo dann das Kind nicht mehr will oder so, dass man dann einfach auch da dazwischen Bewegungsangebote macht oder kleine Impulse gibt oder eben auch nicht nur am Tisch die Hausaufgaben macht, sondern auch im Liegen machen kann auf einer Matte oder so. Wäre das so auch, wo man es dann quasi auch in den Alltag der Eltern hinüberschubsen könnte, diese Haltung auch.
Genau. Und das ist ja auch, Entwicklung ist so ein individueller Prozess. Ja? Also es gibt Kinder, die können sehr gut beim Tisch arbeiten. Manche Kinder arbeiten vielleicht am Boden, ja, können auch am Boden arbeiten. Manche Kinder brauchen es leise, andere arbeiten vielleicht lieber, wenn sie in der Küche sitzen und die Eltern bereiten gerade etwas in der Küche zu.
Ja.
Also es gibt hier ein Stück zu schauen, was ist so quasi auch die Lernstrategie oder welches Lernumfeld, Arbeitsumfeld brauchen die Kinder. Aber die Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich immer wieder zu unterstützen, dass man mit den Kindern, und da kommt natürlich jetzt noch eine andere Ebene hinein, weil das ist auch eine Beziehungsebene. Wenn das Kind die Aufgabe nicht machen möchte, dann ist man so quasi ein bisschen darauf angewiesen, sich ein Agreement auszumachen. Ja, dann darf es, oder die Einladung auf dem Trampolin zu springen oder auf dem Sofa zu springen oder zu spielen zu gehen und dann fertig zu machen. Mhm. Ja, oder man setzt sich dazu. Also da gibt es ganz viele, vor allem kreative Möglichkeiten. Ja. Ungünstig ist, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch zwei Kinder, ist es, wenn sich diese Situationen verhärten. Ja. Verhärten meine ich, das wiederholt sich jeden Tag, das schleift sich dann ein. Und da, weil dein Bot wird ja auch von vielen Eltern gehört, ist die Empfehlung, diese Schleife zu unterbrechen.
Mhm.
Und dafür sind wir Erwachsene zuständig, also auch die Eltern, also die Pädagoginnen. So, heute machen wir es anders. Weil sonst ist das ein Muster, das sich immer wiederholt.
Mhm.
Das Kind wird ungeduldig, die Eltern werden ungeduldig. Ja. Und da sind wir auf kreative Formen angewiesen. Ja.
Jetzt hast du eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Frage schon gemacht. Du hast ja in deinem Artikel Bewegung als Entwicklungsförderung, den gibt es auf eltern-bildung.at auch zu lesen. Da beschreibst du, dass Kinder durch Bewegung lernen, Probleme lösen und auch kreativ sein können und mit Frust lernen umzugehen. Kannst du da vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis erzählen, wo man das besonders gut beobachten konnte?
Also Karl Popper hat ja schon gesagt, Leben ist problemlösend. Ja, also Probleme kommen von Anfang an und wir sind ja sehr gut dahingehend ausgestattet, diese Probleme zu lösen. Ja, also die Spezies Mensch hat es ja wirklich in wenigen tausend Jahren, sage ich einmal, geschafft, wunderbare Dinge hervorzubringen. Und das beginnt so quasi schon mit sehr jungen Kindern, wenn wir junge Kinder zuschauen, wie sie sich bewegen, wie sie in der Küche unterwegs sind, wie sie mit Geschirr spielen, dann ist es immer wieder auch so ein kreativer Akt, ein forschender Akt, welcher Topf passt wo hinein, wie klingt dieser Topf, ja, und auch wenn wir ihnen so Alltagsmaterialien geben wie Zeitungen, Wolle, mit denen sie eigenaktiv spielen können, dann fällt den meisten Kindern immer etwas sehr was Kreatives ein. Ja? Und da sind wir natürlich wieder bei dieser Schnittstelle. Wie gehen wir Erwachsene damit um? Wie gehen wir Eltern, wie gehen wir Pädagoginnen, Pädagogen mit Situationen um, wo den Kindern etwas einfällt? Ja.
Ja, genau.
Genau. Wir haben sofort Bilder von, das ist unordentlich oder es ist gefährlich. Ja, mhm. Da gibt es natürlich auch eine Grenze zu setzen. Wenn Gefahr besteht, dann ist es auch unumstößlich, dass die Kinder das nicht machen dürfen. Aber so Dinge wie, es ist unordentlich, es ist unstrukturiert, das glaube ich aus meiner Erfahrung, das braucht es ein Stück, damit die Kinder auch in diesen kreativen Prozess eintreten können.
Ja.
Und da kommt ja dann das nächste Thema. Wir erleben es immer wieder, und das wirst du auch aus deiner Praxis kennen, wo wir das Gefühl haben, dass den Kindern vorerst nichts einfällt. Ja? Also wir haben ja immer wieder Kinder, die auch sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, mir ist langweilig.
Genau.
Aber so kommen sie ja nicht auf die Welt. Das ist ja das Interessante. Ja, sie kommen ja ganz anders auf die Welt. Wo ist diese Stelle, wo sie das vielleicht verlieren oder wo es ihnen abgewöhnt wird? Und dort geht es wieder aus Sicht der Psychomotorik hin. Kreative Räume zu schaffen, ja, die weniger unter diesem Leistungsaspekt der Bewegung stehen oder unter diesem Fertigkeitslernen, sondern vielmehr unter diesem kreativen Ausprobieren selber machen.
Ja, genau. Also das ist ja auch, also dieses Hilf mir, es selbst zu tun, dieser legendäre Spruch von der Maria Montessori, der ist da, glaube ich, auch zu wenden. Viele Eltern denken ja sofort an Sportvereine oder andere Programme, wenn sie an Bewegung denken, aber oft geht es ja auch um ganz kleine Dinge. Das hast du jetzt ein bisschen was eh schon erwähnt. Wie können denn Eltern zu Hause mit einfachen Mitteln, du hast eh schon Wolle und Zeitungspapier erwähnt, aber vielleicht gibt es noch was anderes, so Bewegungsanlässe schaffen, ohne viel Aufwand und ohne fixen Sportplan?
Also ich habe das selber erlebt mit meinen Enkelkindern. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Ich habe noch so einen alten Brockhaus. Der wird wahrscheinlich in vielen Wohnungen noch. Das sind so,
wir haben die Mutter hat den auch.
10, 12 Wände, ja?
Ja.
Mittlerweile sehr verstaubt, weil ja keiner mehr in den Brockhaus hineinschaut. Aber es ist unwahrscheinlich, wenn ich diese, ich sage es jetzt, Bücher oder Blöcke oder alte Telefonbücher, wenn noch jemand welche hat, den Kindern zur Verfügung stelle. Ja? Sie bauen sich einen Balancierweg, sie bauen sich eine Mauer, wo sie drüber springen. Ja? Mhm. Sie bauen sich Wege, wo sie Slalom laufen. Ja? Also es auch da wieder einen kreativen Teil, einen Raum zu schaffen, wo Kinder zum Beispiel mit alten Büchern sich selber Bewegungsanlässe bauen. Oder auch ich kann einmal einen Weg vorbauen, wo sie drüber balancieren. Oder man kann das auch kaufen. Ja. Es gibt diese sogenannten Flusssteine.
Ja.
Ja. Das sind so wunderbare Plastikteile. Ja, aber sowas kann ich auch mit Dingen machen, die ich zu Hause habe. Und wenn ich jetzt noch jüngere Kinder habe, also zum Beispiel, ich habe das mit meinen Enkelkindern gemacht, dann nimmt man Holzkochlöffel, legt sie auf, die Kinder steigen drüber, springen drüber. Ja. Also mit einfachen Materialien verschiedene Bewegungsanlässe gestalten.
Also ich glaube, wenn man sich einmal auf das einlässt, auf diese Denke, also mein Kind ist auch so groß geworden, dann wird man sehr kreativ und man findet immer noch was und noch was und das ganze Haus wird dann quasi als Bewegungsplatz verwendet. Und das war irrsinnig schön, das auch mitzuerleben, weil ich habe das ja auch nicht so gewusst, wie ich mir gedacht habe, ah ja, jetzt kriege ich ein Kind und wie tue ich denn dann? Und dann ist man oft mal überfordert, aber ich denke mir, wenn man dann einfach mal neue Wege ausprobiert und dann ist das ein wunderschöner, als eben auch sehr kreativer Weg. Ja, und du hast die Langeweile angesprochen. Uns Kindern, also ich bin ein Kind der 70er, so wie du ja auch, und uns war ja ganz oft Fahrt. Und ich finde, Langeweile ist ganz wichtig, um dann eben aus dem heraus was Kreatives zu entwickeln.
Ja, ja.
Aber du wolltest noch was sagen, Thomas.
Die Diskussion oder die Frage, die wir uns jetzt gerade gestellt haben, ist, was können wir im Wohnbereich machen?
Ja.
Die impliziert ja so quasi auch die Frage, ja, wieso haben die Kinder nicht mehr die natürlichen Räume? Und da hat sich Kindheit halt sehr stark verändert. Ja. Also ich weiß, so wie du sagst, ich bin sogar noch 60er Jahre. Wir konnten auf die Straße gehen, weil es hat genau ein Auto in der Straße geparkt. Es war nur ein Auto. Ja. Und das verstehe ich auch, dass die Eltern hier das Umfeld den Kindern in den meisten Fällen nicht mehr so frei zur Verfügung stellen können. Und deswegen verlagert sich eben vieles in die Wohnung. Vieles verlagert sich in Institutionen oder in Räume wie Funparks, Sprunghallen, ja, die das Bedürfnis der Kinder beantworten. Wir sind halt noch auf dem Sofa gesprungen. Ja. Und je nach Eltern hat man das länger dürfen oder nicht. Ja. Und heute wird es halt in den Sprunghallen beantwortet. Aber grundsätzlich geht es immer um das Bedürfnis der Kinder zu springen. Ja? Ja. Und da wissen wir, und das hast du ja in deinen Podcasts auch schon beantwortet, Springen unterstützt die Entwicklung der Gelenke, der Knochendichte, der Synapsenbildungen. Ja? Deswegen springen Kinder auch so gern, ja? Weil es ein Grundbedürfnis ist.
Also spring dich schlau.
Ja.
Du arbeitest ja auch mit Kindern, die motorische oder auch emotionale Schwierigkeiten haben. Wie ist denn da dein Zugang? Wie unterstützt Psychomotorik diese Kinder ganz konkret? Weil es sind ja auch dann, glaube ich, kleinere Gruppen, wenn ihr das anbietet. Oder gibt es auch Einzelarbeit? Wie stellen wir uns das vor? Wie macht ihr das?
Da muss man ein bisschen vorerst festhalten, die Psychomotorik wird oder darf in Österreich nur in pädagogischen oder sonderpädagogischen Settings angeboten werden. Also wir machen keine Therapie. Gibt es in Österreich ein Berufsvorbehaltegesetz und das obliegt anderen Berufsgruppen wie Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen oder auch den Ärzten. Also wir sehen unsere Bewegungsarbeit immer unter dem Aspekt der Entwicklungsbegleitung. Und ja, das stimmt. Ich arbeite auch in sozialpädagogischen Einrichtungen, in anderen Förderinstitutionen, wo wir in Kleingruppen arbeiten und das sind dann 2 oder 3 Kinder. Und hier geht es grundsätzlich auch darum, sogenannte Erfahrungs- und Möglichkeitsräume zur Verfügung zu stellen, wo die Kinder wichtige Erfahrungen für ihren Entwicklungsstand machen können und das Ganze so quasi professionell qualitativ begleitet. Ja, damit meine ich eine sehr wertschätzende, selbstwert steigernde Kommunikation, Erfahrungen der eigenen Selbstwirksamkeit, dass ich etwas kann. Und das ist natürlich mit Kindern, die Entwicklungsbeeinträchtigungen haben, sind das oft sehr kleine Schritte, beziehungsweise braucht ganz viele Wiederholungen und diesen Faktor der Freude. Das ist ganz was Wichtiges.
Ja,
Ja, das kennst
genau.
du, wenn du mit deinen Klassen was Freudvolles oder was Lustiges machst, dann haben wir sie dabei.
Genau.
Und das ist so quasi auch unsere Aufgabe, freudvolle Situationen mit entwicklungsunterstützenden oder fördernden
Ja.
Angeboten zu verbinden.
Ja. Das klingt alles sehr spannend und ich finde auch, dass dann, also diese Wertschätzung ist mir ja auch so wichtig und ich bin ja oft nur einen Vormittag in einer Schule und bin einmal nur mit einer Klasse zusammen und ich habe immer den großen Anspruch, ich möchte innerhalb von 5 bis 10 Minuten mit diesen Kindern zumindest eine Mini-Beziehung haben und ich mache immer Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Also sie werden ständig gehoben, gehoben, gehoben und dadurch gelingt es mir relativ rasch auch mit mir fremd Kindern eine Beziehung herzustellen. Und das genieße ich dann immer sehr, wenn die auch zu mir dann anfangen zu schauen, nicht nur zur Lehrerin und was sollen wir tun und einfach herkommen. Und zum Schluss, das sind einfach Momente, die so wunderschön sind, wenn sie dann auf einmal alle herkommen und mich umarmen. Und das sind, oder ich höre dann, das war die beste Turnstunde der Welt, dass wir solche ähnlichen Dinge wirst du auch hören. Und wann kommst du wieder? Und all diese Dinge, die auch das Schöne an diesem Beruf sind, den wir beide da so ausüben.
Und ich finde das recht schön. Also ich kenne das genauso, wie du sagst. Und ich möchte diesen Satz aufgreifen, den du jetzt gerade formuliert hast. Wann kommst du wieder? Machen wir das wieder?
Ja.
Das, finde ich, ist ja so ein schöner Ausdruck, dass wir etwas in den Kindern berührt haben. Wir haben etwas zur Verfügung gestellt, wo sich die Kinder lebendig, freudvoll, kreativ, selbstwirksam, ja, erlebt haben und das geht, und das ist uns in der Psychomotorik so wichtig, das geht unmittelbar in den Selbstwert. Also wer bin ich? Ja. Und da unterscheidet sich die Psychomotorik schon sehr stark von den traditionellen Angeboten im Sportunterricht, wo eben doch in den meisten Fällen, wobei ich muss sagen, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, immer noch die Leistungen im Fokus steht. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, wegen den Eltern. Manche Eltern machen sich ja auch Sorgen, wenn ihr Kind vielleicht ein bisschen langsamer ist oder auch noch unbewegter oder unbeweglicher ist oder auch vielleicht ängstlicher wirkt als andere. Was würdest du solchen Eltern raten, wenn die zu dir kommen würden?
Also das Erste, was wir in solchen Situationen machen, was wir den Eltern auch raten, ist Annahme. Annehmen, was ist. Ja?
Okay.
Damit die Kinder das Gefühl bekommen, ich bin in Ordnung, ich bin okay. Ja? Es ist nichts unangenehmer, als wenn, und das ist für uns Erwachsene genauso, wenn wir vermittelt bekommen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Ja? Also wir vermitteln den Kindern, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du aus Sicht der Eltern oder aus Sicht von wem auch immer langsam bist. Ja?
Ja.
Und dann treten wir so quasi in einen Beziehungsraum ein. Wir versuchen, einen Beziehungsraum zu gestalten, ja, um ein Stück mitzuerleben, ja, wer ist denn das Kind? Wer ist dieses Individuum? Wie geht es auf Aufgaben zu? Wie bewerkstelligt es vielleicht kleine Bewegungssituationen? Ja? Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass sich diese Dinge auch verändern dann. Ja?
Ja.
Wird vermutlich nicht so sein, dass langsame Kinder die schnellsten werden, genauso wie die schnellsten vermutlich nicht langsamer werden. Ja? Aber es ist immer die Frage, wie kann ich sie in einer lustvollen, aktiven und kreativen Art und Weise begleiten.
Ja.
Und spannend ist ja, dass dieses Thema langsam, das war ja so quasi auch in deiner Formulierung die erste Zuschreibung, ja. Und wir sind einfach in einer Zeit, die immer schneller wird, ja. Also auch ja. Die Filmschnitte, die Szenenschnitte in Kinderfilmen werden immer schneller, ja. Das ist natürlich gut erforscht, wie wann muss der nächste Schnitt kommen, wann muss welches Geräusch kommen, dass wir die Kinder bei der Aufmerksamkeit halten können, beim Interesse. Und da setzt die Psychomotorik wirklich manchmal ein Gegenkonzept. Es ist auch für uns okay, wenn ein Kind 30 Minuten springt, weil es am Springen heute so viel Freude hat. Es hat eine Bedeutung für die Kinder. Und da gilt es wirklich auch Aufklärungsarbeit zu leisten, weil das ist auch für Eltern manchmal schwer nachvollziehbar. Ja, warum macht mein Kind heute nur das, unter Anführungszeichen?
Ja.
Ja, weil die Eltern natürlich gern hätten, dass die Kinder auch die anderen Angebote nutzen. Aber wir sehen es als bedeutsam an, wenn die Kinder aktiv einer eigen gewählten Aufgabe nachgehen können.
Ich habe jetzt gerade so für mich, wenn ich mir jetzt versucht, in diese Eltern hineinzuversetzen, auch eine große Entlastung erfahren oder gespürt, weil ich mir denke, okay, mein Kind, es ist alles in Ordnung, es ist braucht einfach andere Dinge oder braucht andere Impulse und braucht einfach auch Zeit und ich kann es so lassen, wie es ist und ich muss da jetzt nicht irgendwie Druck machen, weil es das oder das noch nicht kann, ja. Sondern ist eben eine Entwicklung und ich war immer ein schnelles Kind, ich bin auch ein schneller Erwachsener. Also für mich ist Langsamkeit schwierig. Genauso ist es für jemanden, der langsam ist. Also ich habe einige Freundinnen, die sind sehr langsam, sehr schwer, schnell zu sein. Also das ist ja auch, und beides hat, finde ich, Qualität. Also das Schnelle hat Qualität, aber man kann das übersehen. Das Langsame hat Qualität, dass man vielleicht manchmal zu spät kommt oder was auch immer. Das sind jetzt auch nur so kleine Beispiele, die mir eingefallen sind. Aber ich denke mir, so kommt man auch auf die Welt. Das ist einfach auch ein Charakterzug von mir, ob ich jetzt eher ein schneller Mensch bin oder ein langsamer Mensch. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das hat mir mein Leben auch sehr geprägt, die Geschwindigkeit.
Genau, ja, also es gibt ja, interessant, eine meiner Töchter ist Hebamme und erfahrene Hebammen sagen, sie können im Geburtsakt ein Stück erkennen, wie der Charakter des Kindes ist. Ja? Also ich kann das jetzt nicht mit Wissenschaft nur den belegen, aber es dürfte so sein, dass so quasi sich das wirklich als Charakterzug widerspiegelt. Bin ich jetzt schnell oder langsam, bin ich, wie ich auf die Welt zugehe, sagen wir so. Ja? Und
also,
du kennst es ja auch vielleicht, wenn man wandern geht, ja, man macht eine Tour und wie herausfordernd es ist, wenn das die Menschen, die mitgehen, ein anderes Tempo machen.
Ja.
Das kann ja sowohl für die, die schneller sind, als auch die, die langsamer sind, ja, das kann wirklich unangenehm sein. Ja, ich möchte noch was drauf sagen. Es gibt natürlich Situationen, wo es auch wichtig ist, gewisse Situationen abklären zu lassen mit den Expertinnen. Ja? Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist in seiner Entwicklung anders, dann ich auch zu den Fachmenschen zu gehen. Das kann die Kinderärztin sein, der Kinderarzt, das kann ein Zentrum für Entwicklungsdiagnostik sein. Es ist nicht immer so, dass wir sagen, ja, wir lassen uns Zeit und das wird schon. Manchmal, und da kann man auch mit den Pädagoginnen im Kindergarten sprechen, wie erleben sie die Kinder, da ist es schon wichtig, dass die Eltern dann auch ein abklärendes Gespräch suchen.
Ja, sehr gut, wunderbar. Dann vielen Dank einmal für die Beantwortung dieser vielen Fragen. Jetzt kommt nämlich noch was Spannendes für dich, weil diese Fragen kennst du nicht. Die anderen habe ich dir ja vorher geschickt. Und zwar der Bewegungsblitz.
Bewegungsblitz.
Der kommt jetzt gleich.
Ein schneller. Der Blitz.
Gut, lieber Thomas, jetzt kommt der Bewegungsblitz und zwar Frage Nummer 1. Bitte spontan und schnell antworten. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sollte Kindheit in Zukunft aussehen, wenn wir Bewegung quasi als Überschrift nehmen? Was hättest du gern?
Da würde ich die Frage gern teilen. In der Institution, also zum Beispiel Kindergarten, 2 bis 4 Jahre ganz viel Bewegungserfahrungen. Ja, also der Kindergartenalltag noch viel stärker mit Bewegung durchflutet, weil wir sagen, wer in einer digitalen Welt überleben möchte, muss in einer analogen Welt aufwachsen. Also die Kinder müssen mit leiblich-sinnlichen Bewegungserfahrungen aufwachsen und da würde ich in der Institution ganz viel Bewegung zur Verfügung stellen.
Der zweite Teil, weil du hast gesagt, du teilst es.
Ja, ich habe...
Also mach dir nichts. Vielleicht fallst du wieder ein. Ich komme mal zu Frage Nummer 2. Wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund zum Thema Bewegung und machst dann wirklich was, gehst hinaus, machst Sport? Wie überwindest du dich?
Also bei mir ist es das Entscheidende, ich muss aufstehen. Ganz egal, wo ich bin, am Sessel, am Sofa, ich muss aufstehen und mir die Schuhe anziehen und das Haus verlassen. Alles Weitere ergibt sich. Ja?
Okay, wunderbar.
Meine Entscheidung ist, aufzustehen.
Sehr gut. Was war dein wildestes Bewegungserlebnis als Kind, von dem vielleicht deine Eltern immer noch nichts wissen?
Also mir fällt spontan ein, Fahrradfahren. Ich bin in Floridsdorf aufgewachsen, bei der Schwarzlag genau. Und da gibt es einen Wald, wo noch alte Bombentrichter sind. Und das war für uns als Kinder in der Volksschulzeit wie eine Hochschaubahn. Also wir konnten da, das waren vielleicht nur 4-5 Meter, aber da hinunterzufahren und wieder hinaufzufahren und da habe ich einige wilde Stürze produziert.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde es klingen, die Bewegung?
Wie der Wind.
Kannst du es anmachen?
Na, der hat so gutwältige. Der kann ganz ein sanftes Lüfterl sein, aber auch ein kräftiger Sturm.
Sehr schön. Dein Lieblingsspiel von früher, also als Kind, und würdest du es heute noch spielen?
Also, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe viel Basketball gespielt. Ja, ich spiele es heute noch, aber es ist natürlich, die Gelenke melden mir immer rück, dass es dann auch wieder genug ist.
Okay.
Ja.
Ja, aber im Rahmen deiner Möglichkeiten geht noch was, oder?
Nein.
Genau. Was war deine wichtigste Niederlage? Oder wo du sagst, großes Frustrationserlebnis.
Da fällt mir auch sofort der Sport ein, Basketball. Ich habe mal mit dem Verein Europacup gespielt und da waren wir in Istanbul, bei Galatasaray Istanbul und wir waren 25-0 hinten nach ein paar Minuten und wir haben das auch dann verloren, das Spiel eindeutig. Aber das war wirklich, ich habe meinen Augen und meinen Ohren nicht mehr getraut. Erstens waren so viele Menschen in der Halle und wir 25-0, es war wirklich eine Katastrophe. Absolute Niederlage.
Und was hast du daraus gelernt? Weniger Publikum.
Ja, ich habe gelernt, dass es mir meine Grenzen auch aufgezeigt hat damals.
Ja. Noch eine letzte Frage und zwar vervollständige für mich bitte den Satz,
Bewegung ist für mich Lebendigkeit, Kreativität und Verbundenheit mit anderen.
Vielen Dank, dass du das so spontan beantwortet hast. Ich gebe an dieser Stelle auch immer so... Ich habe gewusst, dass es dir einfällt. Ja. Also,
das eine war eben die Institution. Wir hatten zum Beispiel die ersten Lebensjahre mit viel mehr Bewegung und dann die Frage aufzuwerfen, ob der Sport, der Hochleistungssport, nicht einen anderen Stellenwert bekommen sollte. Weil da einfach sehr viel Geld hinein.
Ja.
Und Es ist die Frage, ob es so bedeutsam ist, dass eine Person um ein Zehntel Sekunden schneller ist. Also hier einfach in einen Diskussionsprozess zu kommen.
Ja, wäre das ja sicher sehr spannend.
Ja.
Ja, danke, dass dir das noch eingefallen ist.
Gott sei Dank.
An dieser Stelle gebe ich auch immer Bewegungstipps. Ja? Ich habe mir da was ausgedacht und du schaust einfach, ob das was Kluges war oder vielleicht kannst du es auch ergänzen. Ja? Also Tipp Nummer 1 wäre, macht euch einen Balancierweg in der Wohnung mit Kissen, Seilen oder einfach Klebeband am Boden. Kinder lieben das und es stärkt ihr Gleichgewicht und ihre Konzentration.
Gut. Wunderbar, wunderbar. Und als Ergänzungsidee auch den Kindern was zur Verfügung zu geben, dass sie weiterbauen können, dass sie es umbauen können.
Dass es veränderbar ist.
Von Angebot durch die Eltern und dass dann die Kinder gleich weiterbauen können. Ja,
ja, sehr gut, danke. Tipp Nummer 2, geht so in Richtung Kooperationsspiele und zwar zum Beispiel gemeinsam einen Luftballon in der Luft halten, ohne dass er den Boden berührt. Das macht Spaß und fördert Teamgeist und Reaktionsfähigkeit. Jetzt komme ich natürlich gleich mit meinem sportlichen Anspruch und würde sagen, mindestens 2 oder 3 Luftballons in der Luft.
Ja, nehmen wir mal den Grundgedanken, einen Luftballon in der Luft zu halten.
Ja. Ja.
Und das, was aus der Psychomotorik bedeutsam wäre, dass wir in ein freudvolles Spiel kommen. Ja?
Ja.
Also nicht unbedingt einen zweiten oder dritten dazu, sondern wir spielen freudvoll mit einem. Und wenn das Kind die Idee hat, einen zweiten zu nehmen,
ja,
dann nehmen wir einen zweiten.
Ja.
Ja.
Muss ich jetzt zurückstecken. Tipp Nummer 3. Werdet zu Krafttieren, also die Kinder. Bewegt euch wie Tiere, krabbelt wie ein Bär, hüpft wie ein Frosch, schleicht wie eine Katze. Das bringt Fantasie, Kraft und eine Menge gute Laune.
Ja.
Siehst du das auch so?
Wunderbare Idee. Also gerade bei diesen Fantasiespielen oder wir spielen als ob, nennen wir es auch in der Pädagogik. Und du hast ja so schöne Beispiele hergenommen, wo vor allem die Stützkraft, die Armstützkraft der Kinder angesprochen wird. Und das ist ganz was Wichtiges. Und dafür eignen sich solche Spiele wunderbar. Ja,
ja, sehr gut.
Ich hätte auch noch einen Bewegungstipp.
Ja, bitte, bitte. Ja. Her damit.
Und zwar Verstecken spielen.
Ja.
Es ist ein uraltes Spiel. Ja.
Ja.
Es ist fast ein bisschen was Archaisches. Ja. Suchen und finden. Ja, ist das Thema dahinter. Und Kinder lieben es. Sie erforschen die Wohnung, sie machen Körperraumerfahrungen und es hat auch diesen emotionalen Kitzel. Werde ich gefunden? Ja, finde ich die Eltern? Ich spiele immer wieder Verstecken mit den Kindern. Ja, und es ist unheimlich, wie dieses alte, bekannte Spiel für die Kinder passend ist.
Ja, ich habe es auch geliebt als Kind. Ja. Jetzt kommen wir noch zu der Rubrik Buchtipp, vielleicht auch Buchtipps. Ich habe eins gefunden von der Renate Zimmer, die hat ja dieses Handbuch Psychomotorik, also wenn sich jemand da noch mehr einlesen will, also da ist schon auch sehr viel Theorie, aber auch Praxisbeispiele drinnen. Das ist so ein Grundlagenwerk, würde ich sagen. Hast du vielleicht auch noch einen Buchtipp für Eltern oder Pädagoginnen, wo sie sich einfach, dass es gut zu dem Thema passt?
Also ich bin ja auch einer der Geschäftsführer der Firma Valeo Psychomotorische Entwicklungsbegleitung GmbH. Und dort haben wir 2 Bücher herausgebracht.
Ja.
Das eine heißt Ich tue, ich kann, ich bin.
Ja.
Psychomotorische Förderung in Theorie und Praxis. Mhm. Das ist ein Grundlagenwerk, das eignet sich sowohl für Pädagoginnen als auch für Eltern, weil es einen guten Einblick gibt in diese Frage von Bewegung und Entwicklung. Und ganz neu, ja, vor 2 Monaten erschienen, haben wir ein Buch aufgelegt zum Thema Handlung, Empfindung und Sprache.
Ja.
Motorische Sprachförderung in der inklusiven Pädagogik. Das ist vielleicht sehr stark an Elementarpädagoginnen gerichtet, wo sie die Sprachförderung ganz stark auch verknüpfen mit dem Medium Bewegung und Spiel. Mhm. Da sind auch ganz viele Praxisbeispiele drinnen, die für den Alltag geeignet sind.
Ja, super. Ja. Vielen Dank für die Ergänzung.
Ja.
Ich darf vielleicht ganz kurz unser Gespräch zusammenfassen, also das Wichtigste in Kürze. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte dann Sofort einschreiten, lieber Thomas, ja? Also, Bewegung ist keine Nebensache, sondern die Grundlage für Lernen, Sprache, für Gefühle und soziales Miteinander. Schon kleine Bewegungsanlässe im Alter können ganz viel bewirken, wie wir heute gehört haben. Und Psychomotorik stärkt Kinder gerade dann, wenn sie unsicher oder zurückhaltend sind.
Wunderbar, Sophia. Ich sag danke.
Sehr gut. Wir werden dann in den Shownotes zeigen, wo es diese Bücher gibt, wo die Webseiten sind, wo man Valeo findet oder auch den ACMÖ, das ist der Arbeitskreis für Motopädagogik Österreich. Das wird alles in den Shownotes sein. Und ich danke dir, lieber Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch. Fein war es. Es ist immer wunderbar und auch sehr lustig, sich mit dir zu unterhalten und auch sehr lehrreich. Und danke, danke, danke. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und einen schönen Abend noch.
Ich sage auch danke und danke für die Einladung und ein ganz ein toller Podcast und mach so weiter, Sophie. Danke.
Dankeschön. Baba.
Ciao.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch »Alle Kinder fertig los« aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können. Mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.